Ja, guten Morgen auch von mir. Herzlich willkommen und schön, dass ihr hier seid an diesem dritten Advent oder auch wenn ihr die Predigt irgendwann online nachhört oder anschaut. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht heute oder auch in dieser Zeit, ob es irgendwie stressig ist für euch. Dank meiner Frau ist es meistens dann nicht ganz so stressig bei mir. Ich war immer jemand, der die Geschenke irgendwie jetzt anfängt zu besorgen und dann irgendwie kurz vor Weihnachten fertig ist. Genau, dank meiner Frau läuft es ein bisschen besser. Ja, diese Zeit ist immer so eine spannende Zeit, finde ich. Für mich ist es auch eine Zeit der Erinnerungen, Weihnachtszeit. So meine Predigt wird ein bisschen weihnachtlich und gleichzeitig werde ich über die Serie weiter predigen, in der wir gerade sind. Genau, und eine Sache, an die ich immer wieder denke oder auch dieses Jahr wieder denken musste, war, wie war Weihnachten in meiner Kindheit? Und ich bin ehrlich gesagt froh über das Weihnachten in meiner Kindheit. Es war meistens richtig, richtig schön. Obwohl alles vorher stressig war, obwohl alles vorher irgendwie anstrengend war für meine Eltern und obwohl dieser Heiligabend bei uns immer irgendwie, ja, sehr, sehr, also als Kind einfach es erstmal sehr, sehr, sehr viel war, war es irgendwie immer was richtig Besonderes. Und die Spannung ist immer mehr gestiegen. Und ganz ehrlich, das Highlight bei mir war nicht immer Jesus, nein, das Highlight waren die Geschenke. Ich denke, das ist auch okay als Kind, ja, so mal irgendwie erst als der Gottesdienst vorbei war, dann gab es das Essen und dann unterhalten sich die Erwachsenen so lange und irgendwann mal kriegt man dann das, worauf man sich freut, ja, da konnten wir mal so ins Schlüsselloch reinspickeln und in dieses Wohnzimmer reinschauen. Irgendwann wurde aufgeschlossen und dann standen da die Geschenke. Und manche waren ganz groß und manche waren nicht so groß. Ja, und man schaut dann so, was steht da für ein Name? Gehört mir vielleicht das größte Geschenk oder vielleicht auch das kleinste? Ja, ihr armen Eltern, die ihr versucht, euren Kindern das Richtige zu schenken. Meine Eltern hatten das Problem, sie mussten 7 Kinder beschenken. Ja, da ist man, glaube ich, schon ganz schön überfordert, wenn man das Beste für jeden Einzelnen will. Und ob man das als Kind dann auch immer so sieht, ist gar nicht so einfach. Die Bibel sagt, oder Jesus sagt uns, auch wenn wir Eltern oder die meisten Eltern haben das Gute, das Beste für ihre Kinder im Sinn, wie viel mehr Gott, euer Vater, wenn ihr als euren Kindern nicht einen Stein gebt, wie viel mehr gibt euer Vater euch das Gute? Und die Predigt heute, die ich halten möchte, ist über eine Lüge, die wir glauben, nämlich Gott hat nur das Zweitbeste für mich. Oder aber die Wahrheit wäre eben, Gott hat nur das Beste für mich. Und ich muss ehrlich sagen, diese Lüge, die schleicht sich in mein Leben ziemlich oft ein. Also ich merke das ganz oft. Vielleicht sagst du, na, das habe ich noch nie gedacht, Gott hat das Zweitbeste für mich. Man kann es auch anders sagen, Gott hat das, ja, halt nicht das Beste für mich. Gott will mir als was Gutes vorenthalten. Gott ist zu anderen Menschen besser als zu mir. Er lässt mir nicht meinen Spaß. Er gönnt mir nicht, dass ich etwas genieße. Er hat vielleicht gute Gedanken, aber so richtig gut sind die Gedanken auch nicht. Ja, wenn ich Gott wäre, ich wäre besser zu Menschen wie mir. Gott tut nicht das Gute in meinem Leben, vielleicht bei anderen, aber bei mir nicht so richtig. Ich möchte einen Bibelvers über diese Predigt stellen. Das ist Römer 12, Vers 2. Und wir werden nach und nach merken, was der bedeutet. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, heißt es da, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Herr Jesus, und ich danke dir für diesen Vers, aber auch ja für deine ganze Bibel, Herr, die uns in allen Punkten immer wieder klar macht, du hast ein gutes Ziel mit uns, Herr. Du hast was Gutes vor. Und ich bete, dass ich das, was ich heute sage, so sagen kann, dass wir es richtig verstehen, dass wir das Richtige mitnehmen, dass jeder Einzelne einfach neu von dir berührt wird, Herr. Amen. Ja, bevor ich auf diese Lüge eingehen will, will ich erstmal ein bisschen über diese Wahrheit reden. Gott hat nur das Beste für mich. Vielleicht sagst du, das ist aber schon ein bisschen übertrieben, ja. Gott hat nur das Beste für mich. Was meint denn das? Und wie kann man das oder wie komme ich überhaupt drauf? Zuerst mal ist ja grundsätzlich die Frage, also Gott ist ja nicht so da, wie jetzt irgendwie dein Nachbar da ist und dich theoretisch begrüßen kann und dir die Hand schüttelt, ja. So hast du vielleicht Gott noch nicht erlebt. Und da ist schon die Frage, so wie mischt sich denn Gott überhaupt ins Weltgeschehen ein? Das allein wäre ja schon mal etwas, worüber man ganze Seminare halten könnte. Wie passiert diese Einmischung Gottes? Und wir haben eigentlich aber trotzdem auch, glaube ich, da ganz, ganz viele offene Fragen. Es ist eine schwierige Frage, wie sich Gott in dieses Weltgeschehen einmischt. Letzte Woche stand ich zum Beispiel am Weihnachtsmarkt und an einem Stand und wollte Feuerwurst holen und für meine Frau und mich. Und dann höre ich schon, wie vor mir zu der Person gesagt wird, ah, Sie haben Glück, Sie bekommen jetzt noch die letzten zwei Feuerwürste. So. Und dann war natürlich klar, okay, also ich bin der Nächste und ich bekomme nichts ab. Ja, Gott hat in meinem Leben nur das Beste. Nein, also an der Stelle kann man sich ja auch fragen, so Gott, hast du mir irgendwas zu sagen? Und man kann auch irgendeine kosmologisch-geistliche Erklärung suchen. Oder es gibt einen ganz unspektakulären Grund dafür. Vielleicht waren die Feuerwürste einfach nur begrenzt und irgendjemand musste die erste Person sein, die keine mehr abkriegt. Und zufällig war ich diese Person. Und ich weiß nicht, ob es Zufall gibt oder nicht. Ne? Physikalische Gesetze gibt es auf jeden Fall. Gott hat sich eingemischt in dieses Weltgeschehen durch ganz, ganz viele verschiedene Gesetze und Prinzipien. Viele davon finden wir auch in der Bibel. Und manche dieser Naturgesetze setzt er eben nicht außer Kraft. Oder zumindest sehr selten. Ja, die Schwerkraft hat er, weiß ich nicht, wann er sie mal ausgehebelt hat, habe ich noch nicht erlebt. Und gleichzeitig ist Weihnachten die Botschaft, dass Gott sich eben wirklich einmischt, dass er sich einmischt, dass er seinen Sohn auf diese Welt bringt und hier ganz klar Naturgesetze außer Kraft setzt. Eine Jungfrau wird schwanger, da kommen wir später noch drauf. Und Weihnachten ist dieser Beweis, okay, Gott mischt sich in das Weltgeschehen ein. Er greift ein und er hat das Beste für diese Welt im Sinn. Erstmal allgemein für diese Welt, ja, und letztendlich aber auch für dich, für jeden Einzelnen. Und dann sagst du vielleicht, aber so habe ich das nicht erlebt. Oder wenn du wüsstest, was ich in meinem Leben erlebe, ja, Martin, dann würdest du sowas nicht sagen. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Es ist nicht so. Und ich kenne Menschen, die haben Sachen erlebt und da stehe ich auch sprachlos davor. Ja, meine Cousine, die ein Pflegekind aufgenommen hat, wie ihr eigenes geliebt hat. Und dann stirbt dieses Mädchen mit Leukämie. Wir haben lange gebetet und es ist nichts passiert. Sie ist nicht mal 3 Jahre alt geworden. Hey, und warum passiert sowas? Auch das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und da ist auch wieder die Frage, hat Gott das Beste für mich im Sinn? Vielleicht glaubst du deswegen auch diese Wahrheit nicht mehr. Und ich kann dir heute nicht alles erklären, aber ein Bild hat mir sehr geholfen. Und zwar, wenn man sich vorstellt, es gäbe einen neutralen Beobachter, der außerhalb vom Universum wäre und der jetzt alles beurteilen könnte, was Gott machen würde. Oder überhaupt alles, was passiert. Und er würde über alle möglichen Alternativen nachdenken. Und er würde das komplette Bild sehen, was ja keiner von uns wirklich sieht. Dann würde die Person die Methoden oder diesen Weg wählen, den eben Gott gewählt hat. Das ist das, wie wir Gott sehen können, weil er vollkommen gut ist. Ja, wir können es nicht immer verstehen, aber Gottes Wille ist das Beste und deswegen tut er das Beste. In den Kinderliedern klingt es oft einfach so schön. Gott, meinem Gott vertraue ich gerne. Er meint das absolute Gut mit mir. Er haut mich nicht in die Pfanne. Er will, dass mein Leben gelingt. er liebt mich volle Kanne, klar, dass es das bringt. Gott mischt sich ein und er mischt sich gut ein. Da, wo er sich einmischt, tut er im Großen und Ganzen das Gute. Auch das wollen wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Die Bibel beschreibt es uns, dass Gott mit seinem guten Willen in diese Welt hineinkommt, aber natürlich kommt nicht immer, oder erleben wir das nicht immer direkt. Römer 8, 28 heißt es, wir wissen, dass für die, die Gott lieben, nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Und dieser Vers sagt eben auch, wir sind dabei nicht ganz unbeteiligt. Ja, die, die Gott lieben, also Liebe ist etwas, das muss schon irgendwie auch praktisch sein, ja. Ich kann natürlich sagen irgendwie, ja, ich liebe Gott theoretisch, aber eigentlich komme ich nur an Weihnachten in die Kirche. Ja, dann ist schon die Frage, liebst du Gott? Und kannst du diesen Vers für dich in Anspruch nehmen? Gott tut das Beste, aber es muss erlebbar werden und dafür müssen wir auch aktiv sein. Wir können nicht passiv dem Ganzen zuschauen. Gottes Wille ist der beste. Römer 12, Vers 2 hatte ich am Anfang gesagt. Und auch da steckt es ja drin. Wir sollen uns Gedanken machen, was tun wir in unserem Leben? Wir sollen unsere Einstellung verändern lassen. All diese Lügen, die wir in den letzten Wochen gehört haben, sollen wir über Bord werfen, die Wahrheit annehmen. Und dann erkennen wir, merken und lernen den guten Willen Gottes kennen. Und der Wille Gottes wird hier eben beschrieben als das Gute, Agathos, das Griechisch, also das auch das Bewundernswerte, das, wo man sagt, da ist nichts Schlechtes dran. Das Wohlgefällige ist das, was auch zufrieden macht. Es ist nicht so, dass nur Gott sich an seinem Willen freut. Ja, das stört mich bei manchen christlichen Auslegungen. Ich glaube nicht, dass nur Gott am Ende sagt, oh, das ist alles toll, sondern dass wer im Willen Gottes unterwegs ist, dass diese Person eben an dieser Freude teilhaben kann, am Willen Gottes. Es ist nämlich ein wohlgefälliger Wille, einer, der gefällt, wenn man ihn sich genauer anschaut. Und es ist ein Wille, der vollkommen ist. Vollkommen bedeutet, er ist vollständig. Er kommt ans Ziel mit seinem Willen, Gott kommt zu seinem Ziel und er macht das, was nachhaltig das Beste ist. Wisst ihr, ich habe mir so oft schon was zu Weihnachten gewünscht und Wunschzettel geschrieben und manchmal taucht so eine Liste bei mir irgendwie am Handy auf und dann lese ich das und denke mir, das habe ich mir mal gewünscht. Boah, also weiß auch nicht, wieso ich mir das gewünscht habe. Ja, und dann kann ich die Hälfte erstmal von der Liste wieder wegstreichen, wenn ich denke, eigentlich ist es gar nicht so gut. Und das, was Gott aber will, das ist nachhaltig gut. Das ist langfristig das Gute. Und dazu gehört aber eben auch, wenn wir Jeremia 29 lesen, da gibt es diese Verheißung, die alle immer gerne lesen, den Vers vorher sollte man vielleicht auch mal mitlesen. So spricht der Herr, Jeremia 29, Vers 10. Wenn die für Babel die 70 Jahre voll sind, also 70 Jahre, wo das Volk in außerhalb ihrer Heimat leben muss. So will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Gott tut das Beste und wenn ich sage, er tut nur das Beste, dann bedeutet es, aus all diesem Schlechten heraus wird am Ende nur das Gute wirklich für uns übrig bleiben. Wir werden merken, okay, das Gute hat sich durchgesetzt. Vielleicht geht es durch eine schwierige Phase. Ja, Gott lässt Schreckliches zu und 70 Jahre sind wirklich lang. Also ich glaube, da haben manche das Gute nicht mehr erlebt von diesem Volk. Aber ganz praktisch, sie hatten die Zusage, sie konnten auch dort noch Gott erleben und über diesen 70 Jahren hinaus, Gott hat das Beste vorgehabt. Also was bedeutet es nochmal, Gott hat das Beste für dich? Ja, Gott lässt auch das zu, was erstmal nicht gut ist und das musst du nicht schönreden, aber er hat das, was langfristig und nachhaltig gesehen wirklich das Beste ist. Weil wenn es anders wäre, dann müssten wir sagen, Gott ist nicht wirklich gut oder das, was er Gutes macht, was er Gutes machen will, das kann er nicht wirklich umsetzen. Und gleichzeitig, das Gute, was er umsetzt, ist nicht so, wie wir es vielleicht manchmal im ersten Moment denken. Gott hat auf jeden Fall nicht die Gourmet-Variante deiner Wünsche für dich. Ja. Manchmal wünscht man das sich so, dass Gott dir irgendwas auf dem Silbertablett hinterherträgt. Ich habe einen Schüler begleitet und der hat sich auch immer gewünscht, dass ihm alles hinterhergetragen wird. Und er hat ja einen Schulbegleiter, der macht das ja bestimmt. Und ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Und so sind wir es vielleicht gewohnt, dass uns irgendjemand immer in allem hilft. Aber Gott hilft anders. Er hilft auch manchmal, indem er nicht hilft. Ja. Yannick Niebel, ein Instagrammer, hat mal geschrieben, Gott ist mehr an deinem Charakter interessiert als an deinem Komfort. Den Satz finde ich nicht so schlecht. Und daraus folgt eben, dass Gott das Beste für dich im Sinn hat. Er hat das Beste für dich im Sinn. Und dieses Beste, das wird sich in deinem Leben zeigen. An Maria sehen wir, dass es vielleicht eben so eine Wahrheit ist, die manchmal schwer ist anzuerkennen. Ja, sie wird als Jungfrau schwanger, da kommt ein Engel und sagt es ihr. Und ich weiß nicht, was sie sich vorher vorgestellt hat, aber sie musste ganz offensichtlich so manche Vorstellungen beerdigen. Es war nicht möglich, dass die Dinge so liefen, wie sie es sonst gemacht hätte. Ich glaube, sie hätte gern erst geheiratet. Sie hätte dann irgendwie ein Kind bekommen wollen. Vielleicht auch erst die Zeit mit ihrem Mann genießen. Und so ganz, ganz viele Vorstellungen waren erstmal so nicht möglich. Ja, also schöne Hochzeit feiern, schwierig. Schönes Kinderzimmer einrichten, auch ganz schwierig. Entspannte Jahre haben, die ersten Jahre mit dem Kind toll erleben. Also die ersten Jahre verbringt sie auf der Flucht. Ich weiß nicht, ob das so alles so toll war. Und auch als Jesus dann geboren ist, da wird ja erstmal ihr prophezeit, Jesus wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir, Maria, ein Schwert durch die Seele dringen wird. Ja, hat Gott nur das Beste für Maria? Und ich glaube schon, weil Maria, als sie diese Geburt oder als sie diese Ankündigung bekommt am Anfang, sagt, hey Gott, du hast Großes an mir vollbracht, du tust Großes, und sie erkennt darin den größten Willen, den besten Willen Gottes, und sie erlebt ganz viele Schwierigkeiten, aber sie erlebt, was dieser Vers bedeutet, die, die Gott lieben, denen dient es alles zum Guten. Vielleicht war es so, dass sie nach der Geburt gedacht hat, hey, alles so schwierig gerade. Und dann heißt es in Lukas 2,19 trotzdem, Maria bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herz und dachte darüber nach. Hey, Gott hat nur das Beste für dich. Das heißt, am Ende wirst du merken, das war so, wie es war, war es gut. Und ich glaube, Maria hat es bemerkt an dieser Geburt. Deswegen speichert sie diese Erinnerung ab. Deswegen ist es so wichtig für sie. Aber leider ist diese Lüge so nah dran. Ja? Deswegen habe ich gesagt, das Zweitbeste. Ja? Das ist so nah dran, dass wir irgendwie an diesem Willen Gottes zweifeln und sagen, Gott will eigentlich, ja, will schon ein paar gute Sachen für mich, aber so wirklich gut meint das mit mir nicht. So wirklich gut meint das mit mir nicht. Und wir sehen, dass diese Lüge uralt ist. Sie kommt schon ganz am Anfang der Bibel vor. Die zweite Frau, die ich anschauen will, ist Eva in 1. Mose Kapitel 3. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war. Auch er aß davon. Ja, es ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Geschichten in der Bibel. Und gleichzeitig kann man viel irgendwie spekulieren und drüber nachdenken, warum das alles so gelaufen ist. Kann sich auch aufregen, dass das alles so gelaufen ist. Aber ich glaube, dieses uralte Problem ist aktueller denn je. Ich glaube, dass das was damals da passiert ist, etwas ist, was heute immer wieder passiert. Nämlich, dass der Teufel uns irgendwie klar machen will, die Alternative zu dem, was Gott will, ist eigentlich besser. Es gibt etwas Besseres als das, was Gott will. Und wie baut sich diese Lüge auf? Wie kommt diese Lüge zum Vorschein? Und das habe ich mir genauer angeschaut. Und eine Sache ist, die Betonung liegt auf dem, was nicht geht. Ja, schon bei der ersten Frage sollte Gott gesagt haben, wir sollten nicht essen von allen Bäumen im Garten. Also erstmal wird es in Frage gestellt, was Gott gemacht hat oder Gott gesagt hat. Und es wird erstmal das Verbot nach ganz, ganz oben gehoben. Und es wird von der Schlange her betont, was alles nicht geht. Ja. Und ich glaube, so schnell verlieren wir das Gute aus dem Blick und wir sind bei all den Dingen, die gerade nicht gehen. Und eigentlich muss man sagen, also Eva hat, oder Adam natürlich auch, beide hatten nicht so eine komplizierte Aufgabe. Jetzt im Vergleich zu Maria, ja, sie durften die Erde bebauen, bewahren, was draus machen, das Paradies genießen, 1000 Früchte wahrscheinlich essen, nur 2 Bäume waren davon ausgeschlossen. Maria dagegen, sie soll ein Kind in ihrem Bauch annehmen, was sie nicht selber gezeugt hat. Also, wenn man sich jetzt überlegen soll, welchen Auftrag nehme ich mir da, ich glaube, da würden wir sagen, ja, also Leben genießen ist vielleicht ein bisschen einfacher, oder? Also, war nicht das Komplizierteste an sich, ja. Und Maria, die geht auch ganz anders damit um. Ich habe es vorher schon gesagt. Gott hat meine Niedrigkeit gesehen, er hat Großes an mir getan, sagt sie. Und sie sieht das Geschenk, was da drin steckt. Ja, da gibt es viele Schwierigkeiten. Und in deinem Leben gibt es vielleicht auch viele Schwierigkeiten. Aber es gibt ein großes Geschenk. Und wir können uns immer an dem aufhalten, was alles irgendwie nicht funktioniert. Ja, ich kann mich so gut erinnern, wie ich mal zum Arbeiten gelaufen bin, wie ich noch im Biberach gearbeitet. Und dann bin ich morgens so dran, Gott zu erzählen, was alles nicht funktioniert und was alles blöd ist. Und dann läuft mir ein Mann entgegen, und ich sehe so, also eben eine Jeans und auf der anderen Seite ist es irgendwie so hochgekrempelt, weil da kein anderer Fuß ist. Er hat dann 2 Krücken. Und irgendwie habe ich mir so gedacht, okay Gott, ich glaube, ich bin mal kurz leise. Ja. Wisst ihr, irgendwie war alles, was ich davor beklagt habe, irgendwie so banal und so klein. Es waren so unwichtige Probleme. Und ich habe mir gedacht, eigentlich geht es mir doch ziemlich gut. Ja. Im Alltag merke ich, wie diese Betonung ganz schnell irgendwie wieder in das Schlechte geht. Ich habe mir mal vorgenommen, ich finde einen guten Vorsatz, wenn du noch einen suchst fürs nächste Jahr, meine Meinung sagen zu allem, was ich gut finde. Ja. Man kann schon immer seine Meinung sagen oder man versucht immer seine Meinung zu sagen zu allem, was man gut findet. Ich glaube, das ist eine andere Perspektive. Ja. So, ich meine, wenn Eva gesagt hätte, also hör mal, liebe Schlange, ich weiß ja nicht, was du hier erzählst, ne? Aber ich habe ein ganzes Paradies. Also kommst du mir hier mit irgendwie mit 2 Bäumen, aber also ja, was laberst du? Ja. Und so geht sie nicht damit um. Ja, die Betonung auf dem zu haben, was Gott uns schenken will. Ja, man kann sich immer versuchen, am Rand zu bewegen oder alles irgendwie mitzunehmen oder man versucht, den Sinn zu sehen von dem, was Gott einem schenken will und sich auf das zu fokussieren. Und das, was die Schlange dann macht, ist, die Alternative wird schön geredet. Ja. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Ja, das ist so wahrscheinlich die größte Lüge, weil da einfach der Tod in diese Welt hineingekommen ist. So verstehe ich das. Aber die Schlange, die stellt es eben so dar, als ob diese Alternative wirklich so gut wäre. Ja, kennt ihr diesen Satz, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner? Ja, vielleicht schaust du deinen Nachbar an und sagst, der hat's viel besser. Ist es wirklich so? Ja, ich sag zu meiner Frau manchmal, hey, wenn wir mit denen tauschen würden, ich glaube, dann hätten wir ganz andere Probleme. Ja, die Probleme, die wir haben, hätten wir nicht, aber wir hätten ganz andere Probleme. Und ich glaube, oft sind wir nicht ehrlich, wenn wir so überlegen, was sind alles Möglichkeiten, ja. Paulus, der geht die Sache mal ganz unmoralisch an, würde ich mal sagen, ja. Wir kommen ganz oft irgendwie so an einem Punkt, wo wir moralisch über alles nachdenken. Und Paulus sagt zu den Korinthern, 1. Korinther 6, Vers 12, ist es alles erlaubt, sagt ihr? Das mag stimmen, also er widerspricht dem gar nicht, aber, also gibt dann noch seinen Senf dazu, aber es ist nicht alles gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Paulus denkt nicht ängstlich, ich darf auf keinen Fall das Falsche tun, ja, sonst was denken dann die Leute oder also dann bestraft mich Gott ganz schrecklich, sondern er geht von dieser Perspektive aus, von dieser guten, also mir ist eigentlich quasi, also alles, was ich brauche, alles, was sinnvoll ist, ist mir erlaubt. Ja, und also so gesehen ist mir eigentlich alles erlaubt. Aber es ist natürlich nicht alles gut. Und so oft kann man über die Möglichkeiten nachdenken und sagen, hey, ich mache das jetzt einfach so, wie ich denke. Ja? Und du kannst schon die Steuererklärung so ausfüllen, wie es dir gefällt. Oder du überlegst dir halt, was wird denn die Konsequenz sein langfristig? Ja? Wie geht der Staat langfristig damit um, wenn jeder das so macht wie ich. Oder wenn ich fremd gehe, ja, was, also meine Ehe, meine Familie, das wird bestimmt nicht so schön bleiben, wie es jetzt ist. Ja? Also das sind so ganz, ganz viele Sachen, wo die Alternative im ersten Moment vielleicht verlockend aussieht, aber wenn man sie sich genau anschaut, dann könnte man auch ganz ohne Gott ganz oft an den Punkt kommen, wo man sagt, ja, so toll ist es eigentlich gar nicht. Und deswegen, wenn wir alle Möglichkeiten anschauen, dann werden wir, wenn wir genau hinschauen, glaube ich, in Gottes Möglichkeit immer wieder die beste finden. Die eigene Klugheit wird überbewertet. Das ist so das, was man auch bei dieser Stelle merkt. Ja, die Schlange, die macht es dieser Frau irgendwie klar, okay, ja, ihr werdet dann sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Also, ihr werdet mehr wissen als vorher, ja, gut. Also, wenn du sündigst, weißt du mehr als vorher, aber willst du die Dinge wirklich wissen? Musst du die Dinge wirklich wissen? Ja, wir sind in einer Zeit, wo man sagt, hey, du musst alles ausprobieren, du musst jede Erfahrung haben. Dann kannst du es beurteilen. Ja, ganz viele sagen, naja, also jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, aber eigentlich hätte ich sie lieber nicht gemacht. Und dann kann man das Rad eben nicht mehr zurückdrehen. Ja. Gerade als Teenager, wo dann, keine Ahnung, meine ganzen Kumpels immer mir vorgeschwärmt haben, was, wie toll es ist, mit wem sie schon alles geschlafen haben. Hey, zu erleben, wie das ist, mit nur einer Person zu schlafen und das total auszukosten, das geht gar nicht mehr. Ja. Also es gibt diese Möglichkeit nicht mehr, weil man immer den Vergleich hat. Das, versteht ihr? Also dieses neue Wissen ist gleichzeitig auch die Zerstörung von dem alten Wissen, von dem besseren Wissen. Und so können wir unsere eigene Klugheit überbewerten oder wir orientieren uns an Gottes Klugheit. Also an der Stelle denke ich auch, vielleicht hätte die Frau mal sagen können, also Moment mal, wir laufen hier immer nur durch die Garten, durch den Garten und wir haben jetzt gerade irgendwie so ein bisschen alles kennengelernt und wir sind nicht so schlau. Aber der Gott, mit dem wir da zu tun haben, der ist schon ziemlich klug. Vielleicht sollte man mal mit dem reden drüber, was die Schlange da so gesagt hat. Weiß ich nicht, ob sie auf diesen Gedanken hätte kommen können. Aber ja, also in der Schule habe ich das irgendwann so gemacht. Ich habe gedacht, wo ist der Streber? Wer ist der Streber? Neben dem werde ich mich hinsetzen, weil der ist der Klügste. Und so wie er es macht, da nehme ich am meisten mit, ja. Und dann gehe ich in Richtung des Besten. Und so ist es mit Gott auch. Wir können sagen, hey, so wie es Jesus gemacht hat, war es am allerbesten. Ich schaue es mir einfach genauer an. So, und das Letzte und das Wichtigste vielleicht ist das, dass Gottes Güte in Frage gestellt wird. Ja, Gott meint es eigentlich gar nicht gut. Eigentlich will er euch dumm halten. Eigentlich will er gar nicht das Gute für euch. Ja, aber das ist eigentlich genau das, warum Gott überhaupt Sünde Sünde nennt, weil es ist das Gegenteil von gut, ja. Es gibt nun mal ein Gegenteil von gut und es ist halt nicht gut und das ist deswegen uns auch nicht vergönnt. Und Gott will gut sein, auch zu dir. Und das bedeutet, wie schon gesagt am Anfang, das bedeutet nicht, dass du dein ganzes Leben nur genießen kannst. Ja, ein Christ lebt auch nicht dafür, sein Leben zu genießen, sonst ist er ein Hedonist. Aber es gibt auch viel auf diesem Weg zu genießen. Ja, und manchen sagt Gott, das habe ich nicht für dich. Im Alten Testament gab es die Nazireer, die sollten keinen Alkohol trinken zum Beispiel. Aber daraus entsteht kein Automatismus, man ist besonders heilig, wenn man möglichst wenig genießt. Ja? Ich glaube, die Pharisäer haben das so verstanden, man ist besonders heilig, wenn man möglichst wenig genießt. Und deswegen kommen sie mit Jesus so gar nicht klar. Ja, also wenn Gott nicht wollen würde, dass wir genießen, dann hätte er die Welt auch, glaube ich, nochmal ganz anders gemacht. Also zwei Fruchtsorten hätten auch gereicht. So, noch viel wichtiger ist eigentlich zu sehen, das Evangelium beginnt damit, dass wir das verstehen, dass Gott uns dienen will. Ja, Petrus sagt, oh, das habe ich nicht nötig. Ja, Jesus, dass du mir die Füße wäschst. Nein, 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 nein. Und Jesus sagt, dann hast du keinen Anteil an mir. Also Gott will, dass du genießt, natürlich nicht immer alles nur genießt, aber dass du genießen kannst, was er dir schenkt, dass er auch ein Stück weit ein Genuss für dich ist. Es ist unsere Berufung, uns zu freuen an Gott. Und deswegen, wenn du das vielleicht irgendwie so eingeimpft bekommen hast, ja, wir predigen auch gerne über Nachfolge und ich finde, es ist auch wichtig, auch über das Kreuz und täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und gleichzeitig an so vielen Punkten sagt Gott, hier ist Segen für dich. Ja, nimm's. Nimm's, mach was draus. Genieß es. Und was machen wir? Wir suchen nach irgendwas anderem. Ja. Und gerade in diesem wir suchen was anderes, entsteht das was anderes im ersten Moment vielleicht auch toll erscheint. Und Eva sieht gar nicht mehr den ganzen Garten. Sie sieht nur noch diese eine Möglichkeit, dass der Baum gut zu essen wäre. Und sie kann gar nicht mehr einen ehrlichen Vergleich machen, weil sie total letztendlich von der Lüge vereinnahmt ist. Und deswegen ist so wichtig, diese Wahrheit immer wieder zu erkennen. Gott hat das Beste für dich. Nicht das Zweitbeste, das Beste. Und die Lüge ist das, was sonst so irgendwie die Alternativen sind. Einmal an Weihnachten, da habe ich auch so die Geschenke angeschaut und ich habe nichts gesehen, was so richtig irgendwie für mich ist. Dann gedacht, okay, vielleicht ist es irgendwo so ein kleiner Umschlag oder so. Ja, und irgendwann mal sehe ich hinterm Sofa, da ist ja noch ein Geschenk und dann war da eine Gitarre. Und wer mich kennt, also das war wirklich so eines der besten Weihnachtsgeschenke, die es gab, ja. Und manchmal sehen wir das Geschenk nicht, und das wollte ich sagen, manchmal sehen wir nicht, was Gott für uns hat. Und erst wenn wir genauer hinschauen, erst wenn wir aktiv rangehen, dann merken wir, es gibt das Beste bei Gott für uns. Ja, und manchmal geht es dir so, wie es mir auch mal an Weihnachten ging, wo ich sagte, das, was die anderen haben, ist auch nicht schlecht. Ja, okay, ist auch nicht schlecht. Aber Gott hat das Beste für dich. Amen.